Wir haben heute Abendmahl und im Abendmahl, wisst ihr schon, wir lesen immer diesen Text, wo es um Prüfung geht, dass wir uns selbst prüfen sollen. Und ja, das ist ein ganz wichtiges Teil im Leben eines Christen und im Leben eines Menschen überhaupt. Ständig eine Kontrolle zu führen, das ist überhaupt ein Teil des Lebens. Wir kontrollieren immer. Zum Beispiel Urlaub steht bevor, viele werden Auto kontrollieren, ob da genug Öl ist, Reifendruck stimmt, man muss das halt prüfen. Davon hängt sehr vieles ab. Wenn man so groß sagt, davon hängt auch Leben ab. Nicht nur, sag ich mal, jetzt Motorschaden, wenn zu wenig Öl ist. Ja? Übrigens, vielen Dank für die Gebete, Auto haben wir gekauft. Ja, und dieses Auto, die hat ein anderes Motto drin. Damit ist eine Frau gefahren mit zwei Kindern und ich sagte, warum ist ihr neues Motto schon drin oder anderes? Ich sagte, ja, Frau hat damit gefahren und gefahren und gefahren und irgendwann hat eine Kontrollleuchte angegangen, mal Öl nachfüllen und die ist trotzdem weitergefahren und irgendwann leuchtete Motor ist zu warm und die ist trotzdem weitergefahren und irgendwann ist der Motor stehen geblieben und wollte nicht mehr wachfahren. So kam ein anderes Motor rein. Frau hat dieses Auto verkauft, war ein schlechtes Auto, geht so schnell kaputt. Ja, also Kontrolle ist ein wichtiges Teil des Lebens und vor allem, wenn wir sagen, es geht um die Ewigkeit. Wort Gottes mahnt uns und sagt uns, immer, wenn wir vom Abendmahl stehen, der Mensch prüfe aber sich selbst. Und deswegen, ich habe vor kurzem einen Text gelesen, was mich nochmal darauf gebracht hat, nochmal dieses Thema zu halten, ums Prüfen. In Matthäus, im Evangelium, im Kapitel 8, da sagt Jesus, wo er ein Bewunderung ausspricht über den Glauben eines Heiden. Er spricht Matthäus 8, ab Vers 9. Da sagt dieser Mann, ein Oberer beim Soldaten, bei den Römern, er sagt, denn auch ich bin ein Mensch unter Gewalt und habe Kriegsknechte unter mir. Und ich sage zu diesem, geh hin, und er geht, und zu einem anderen komm, und er kommt, und zu meinem Knecht, er tue dies, und er tut es. Da sagt er zum Jesus, denn, weil er sagte, ich bin nicht würdig, dass du unter meinem Dach kommst, zu mir nach Hause. Er hat Jesus gebeten um eine Heilung. Und Jesus war bereit, er wollte kommen. Er sagte, ich bin es nicht wert. Sag es einfach, es ist genug. Und daraufhin, auf so eine Glaube, sagt Jesus, Vers 10 weiter, als aber Jesus es hörte, verwunderte er sich und sprach zu denen, welche nachfolgten, wahrlich, ich sage euch, selbst nicht in Israel habe ich so einen großen Glauben gefunden. Ich sage euch aber, dass viele von Osten und Westen kommen und mit Abraham und Isaak und Jakob zu Tische liegen werden im Reiche des Himmels. Aber die Söhne des Reiches werden hinausgeworfen werden, in die äußerste Finsternis. Da wird es sein, das Weinen und das Zähneknirschen. Und dieses Vers hat mich zum Nachdenken gebracht. 12. Vers. Aber die Söhne des Reiches werden hinausgeworfen werden in die äußere Finsternis. Jesus ist gekommen zu sein und seine haben ihn nicht angenommen, steht es geschrieben. Jesus wohnte unter eigenem Volk. Und an dem Volk, was Gott kannte, was sozusagen in Klammer Gott diente. Und Jesus wurde nicht anerkannt. Nicht erkannt, nicht angenommen. Und er sagte, das sind die Söhne des Reiches. Das sind diese Söhne, die bestimmt waren, eine Gnade zu empfangen. Verheißung, Versprechen. Messias sollte kommen. Die haben auf Messias gewartet. Das waren die Söhne, die dieses Segen und diese Gnade empfangen sollten. Und sie sagte, und diese Söhne des Reiches, die werden hinausgeworfen werden, weil Glaube fehlte. Interessant, wenn wir anschauen, Volk Israel als ein Vorbild für Christen, ist eine Gefahr, ganz deutlich zu sehen. Heute Christen sind ganz groß geworden. Ich meine jetzt alle Glaubensrichtungen, auch Katholiken, auch Orthodoxen und Evangelischen, wenn wir so allgemein schauen. Aber was ist aus Christentum geworden? Angeblich dienen wir Gott und angeblich lieben wir ihn. Aber gilt das auch zu uns? Die Söhne des Reiches werden hinausgeworfen in die äußerste Finsternis. Wie kann ein Mensch überhaupt sicher sein, dass er gerettet ist? Die Bibel unterscheidet die Menschen eigentlich in drei Gruppen. Da sind die Gerettete, da sind die Verlorenen. Aber die Verlorenen, die kann man auch unterscheiden, die ganz wissen, dass die mit Gott nichts zu tun haben. Und es gibt Menschen, die glauben, dass das alles eigentlich alles okay ist. Aber in Wirklichkeit sind die trotzdem verloren. Wir sehen ganz viele solche Stellen in der Bibel, wo Jesus sagte, nicht alle, die sagen, Herr, Herr, werden in das Himmelreich kommen. Ich lese uns einen Text, beziehungsweise ein ganzes Kapitel aus Hebräer 3. Die ist nicht so groß, das sind nur 19 Versen. Ich lese uns, damit wir auf ein paar Versen stehen bleiben. Darum, ihr heiligen Brüder und Schwestern, die ihr teilhabt an den himmlischen Berufung, Hebräer 3, schaut auf den Apostel und Hohenpriester, denn wir bekennen Jesus, der da treu ist dem, der ihn gemacht hat, wie auch Mose in Gottes ganzem Hause. Er ist aber größere Herrlichkeit wert als Mose, so wie der Erbauer des Hauses größere Ehre hat als das Haus. Denn jedes Haus wird von jemandem erbaut, der aber alles erbaut hat, das ist Gott. Mose zwar war treu im Gottes ganzen Hause als Diener, zum Zeugnis für das, was später gesagt werden sollte. Christus aber war treu als Sohn über Gottes Haus. Sein Haus sind wir. Wenn wir den Freimut und den Ruhm der Hoffnung festhalten, der Weg der Väter und die Ruhe bei Gott. Darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, wie es geschah bei der Verbitterung am Tage der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten und prüften und hatten doch meine Werke gesehen, 40 Jahre lang. Darum zürnte ich diesem Geschlecht und sprach, immer irren sie im Herzen, aber sie verstanden meine Wege nicht, so dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht eingehen in meine Ruhe. Seht zu, Brüder und Schwestern, dass niemand unter euch ein böses, ungläubiges Herz habe und abfalle von dem lebendigen Gott, sondern ermahnt euch selbst alle Tage, solange es heute heißt, dass nicht jemand unter euch verstockt werde durch den Betrug der Sünde. Denn wir haben an Christus Anteil bekommen, wenn wir das erste Gewissheit bis zum Ende festhalten. Solange es heißt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, wie es bei der Verbitterung geschah. Denn als sie das hörten, wurden einige verbittert, aber nicht alle, die von Ägypten auszogen unter Mose. Und wem zürnte Gott 40 Jahre lang? Waren es nicht die, die sündigten und deren Leiber in die Wüste zerfielen? Wem aber schwor er, dass sie nicht in seiner Ruhe eingehen sollten, wenn nicht den Ungehorsamen? Und wir sehen, da sie nicht alle heimkommen konnten wegen des Unglaubens. Eine traurige Text. Es geht wieder um diesen reiche Kinder des Reiches. Die Wunder des Gottes alle 40 Jahre gesehen haben. Und die fielen alle in die Wüste und gingen nicht in die Ruhe des Herrn. Schaut mal, nicht nur, dass die in der Wüste gestorben sind. Er sagte, die sind verloren. Die sind nicht in die Ruhe des Herrn eingegangen. Ruhe des Herrn, das ist Ewigkeit. Ewigkeit mit Gott. Warum? Weil sie das Wort Gottes gehört haben, aber sie haben ihren Herz verstockt. Verstocken, das ist eine Reaktion, unsere Reaktion auf das, was wir von Gott hören. Das ist äußerst wichtig. Vielleicht beim nächsten Mal gehe ich etwas tiefer darauf ein, was die Gefahr der Verstockung mit sich bringt. Aber erstmal geht es mir bei mir darum, was er sagte, hier 12, Verse 12, 13 und 14. Seht zu, Brüder und Schwestern, dass niemand unter euch ein böses, ungläubiges Herz habe und abfalle von dem lebendigen Gott. Es geht sich um Prüfung. Böses, ungläubiges Herz. Sieh zu, dass du nie so ein Herz hast, sonst wirst du abfallen. Wie kann ich prüfen, ob mein Herz nicht böse ist, ob ich ein gläubiges Herz habe? Er sagte, solange es heute heißt, dass nicht jemand unter euch verstockt werde unter dem Betrug der Sünde. Wir sehen ganz deutlich, der Autor sagte, die Sünde ist immer da und die Sünde betrügt uns. Die Aufgabe jeder Sünde, dass wir gegen Gott uns wenden, dass wir nicht Gott gehorsam sein werden, sondern das, was die Sünde von uns verlangt. Wenn wir darauf reingehen, wir werden betrogen. Und eigentlich kann man sagen, das, was Gott sagt, es gibt immer nur zwei Möglichkeiten. Entweder nehme ich das an und ich bin gehorsam, oder ich möchte das nicht annehmen. Und mein Herz verstockt sich, verbittert. Wir gehen gleich noch darauf ein. Ich lese uns noch einen Text, aber erstmal noch zum 14. Denn wir haben an Christus Anteil bekommen, wenn wir das erste Gewissheit bis zum Ende festhalten. Hier in diesem Übersetzung ist dieses erste Gewissheit nicht ganz, finde ich, nicht ganz passend oder treu übersetzt worden ist. Ich habe mal nachgeguckt, wie das im Originaltext steht. Aber ich konnte auf Deutsch das auch nicht übersetzen. Vielleicht hilft es mir. Da steht, Сущность, естество. Ich weiß nicht, wie ich das übersetzen soll. Unter anderem kann man das übersetzen als Realität, Wirklichkeit, Fundament. Er sagte, wir haben an Christus einen Anteil bekommen. Wenn wir dieses Anteil, dieses Fundament, diese Realität, das, was Gott uns offenbart hat durch das, sein Wort, die Wirklichkeit, die Wahrheit, wenn wir diese Wahrheit bis ans Ende festhalten, wenn wir uns daran klammern, wenn das uns wichtig ist. Irgendwo ist das eine Fortsetzung von dem, was Georg letztes Mal gepredigt hat, wo er dieses Abschnitt gelesen hat, wo Petrus bekannte und sagte, wohin sollen wir gehen, du hast die Worte des ewigen Lebens. Das ist das, was Gott uns offenbart hat, das, was Petrus verstanden hat. Dein Wort, das ist das Einzige, was wirklich einen Wert hat, sich daran festzuhalten, denn das bringt ewiges Leben. Es gibt nichts im Universum, was vergleichbar wert ist, der gleichen Wert hat, wo wir hingehen konnten oder sollten. Nur dein Wort. Wenn wir dieses Wort, was uns ins Fundament reingelegt war, bis ans Ende festhalten. Aber dieses Wort ermahnt uns. Ich möchte uns diesen Text eigentlich, in was ich so vorlesen wollte, aus Matthäus Kapitel 3 uns vorlesen, von Vers 1 bis 12. Matthäus Evangelium Kapitel 3, von 1 bis 12. Zu der Zeit kam Johannes der Täufer und predigte in der Wüste von Judäa und sprach: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Denn dieser ist es, von dem der Prophet Jesaja gesprochen und gesagt hat: Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Bereitet dem Herrn den Weg und macht eben seine Steige. Er aber, Johannes, hatte ein Gewand aus Kamelenhaaren an und einen ledernen Gürtel um seinen Lenden. Seine Speise aber waren Heuschrecken und wilder Honig. Da ging er zu ihm hinaus, Jerusalem und ganz Judäa und das ganze Land am Jordan, und ließ sich taufen von ihm im Jordan und bekannten ihre Sünden. Als er nun viele Pharisäer und Sadduzäer sah zu seinem Taufe kommen, sprach er zu ihnen: Ihr Ottergezücht, wer hat euch gewiss gemacht, dass ihr den künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffende Frucht der Buße. Denkt nur nicht daran, dass ihr bei euch sagen könntet: Wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an der Wurzel gelegt. Darum jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Er hat schon Wurfschaufeln an seiner Hand und wird die Spreu vom Weizen trennen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Aber die Spreu wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Johannes kommt zu predigen und sagt: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und dann zitiert er, was Jesaja im Kapitel 40 gesprochen hat: Es ist eine Stimme eines Predigers in die Wüste, bereitet dem Herrn, also diese Stimme, die spricht, bereitet dem Herrn den Weg und macht eben seine Steige. Bereitet. Vorbereitung. Warum musste das Volk vorbereitet werden, wenn Messias kommt? Wenn Jesus kommt? Was musste man da vorbereitet? Oder was müsste man da vorbereiten? Er hat angefangen, tut Buße. Er deutet darauf hin, dass nach mir kommt einer, der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit dem Feuer taufen. Ich taufe euch zu Buße. Interessant, dass diese Vorbereitung ist Buße. Er wollte dem Volk, oder das Volk, ja, ist das richtig? Das Volk zu Buße führen. Wir lesen, dass der ganze Jerusalem, Judäa, ganze Land und Jordan, die kamen zu ihm und ließen sich taufen und bekannten ihre Sünden. Dieses Wort, was hier als bekannten ihre Sünde, ist eigentlich ganz korrekt übersetzt. Unter anderem kann man übersetzen, bewusst werden, zugeben, einsehen, auch bekennen. Bewusst werden, dass ich ein Sünder bin. Vorbereiten, dass ich zugebe, dass ich ein Sünder bin. Dass ich das einsehe. Dass ich bekenne. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Ich kann zum Beispiel Sünden auch einsehen, aber das heißt noch nicht, dass ich das bekenne, nicht wahr? Wir haben heute in der Kindergeschichte gehört. Die Kinder haben sofort versucht, einen Schuldigen zu suchen. du hast gebaut, du hast geschossen. Deine Idee war das. Und geht's hin und her, hin und her. Wir kennen das, dass König Achan oder der Prophet zu ihm kommt und sagt, du solltest alles vertilgen, alles auslöschen, du solltest Kampf gehen. Und als Prophet zu ihm kommt, sagt er, sei gegrüßt, ich habe das Wort des Herrn befolgt, ins Krieg geworfen, Krieg gewonnen. Und er sagte, was höre ich denn da für die Tiere, die schreien? Ist uns bekannt, diese Geschichte, nicht wahr? Er versuchte zuerst, sich rauszureden. Letztendlich gab er zu. Aber er zeigte eigentlich, er hat bekannt die Sünde. Er sagte, ja, aber geh mit mir und ehre mich vor den Ältesten. Das ist die Bekennung. Aber Johannes, der sprach, tut Buße. Schaut mal, was die Pharisäer und Sadduzäer, die kamen zu ihm raus, auch sich taufen zu lassen. Interessanterweise, sie bekennen ihre Sünden nicht. Nicht einmal das tun die. Wie reagiert Johannes darauf? Er sagte, es gibt verschiedene Übersetzungen, wie er sie beschimpft hat, Ottergezücht. Ein Schimpfwort, nicht wahr? Er sagte, Ottergezücht. Wer hat euch gesagt, dass ihr dem Zorn entrinnen könnt? Er muss zuerst eine rechtschaffende Frucht der Buße tun. Rechtschaffende. Ein Wort, was besagt, etwas bringen, was ausreicht. Und das Buße, das Wort Buße, ein Wort, Metanoia, der bezeichnet eigentlich das Änderung der Gesinnung, eine Reue. Die Pharisäer, die wollten zu ihm kommen, die wollten sich taufen lassen, nicht einmal ihren Sünden zu bekennen. Vielleicht haben die sogar nicht eingesehen, dass sie Sünder waren. Die wollten einfach so mal taufen lassen, mal eine Vergebung bekommen. Vielleicht haben die gedacht, ja, er predigt, Messias kommt bald und vielleicht, wenn der Messias kommen wird, dann wird er sagen, oh, ihr seid gut dran, ihr habt gutes Leben geführt, toll gemacht. Aber er sagte, Ottergezücht. Er deutet darauf hin, dass Jesus seinen Weizen von dem Spreu trennen wird. Das ist sehr wichtig. Das ist der Unterschied zwischen Bekennen und Buße. Wir brauchen eine Änderung unserer Gesinnung. Unsere Denkensweise muss anders sein. Das ist eine Sache, wenn wir die Sünden bekennen, einsehen. Aber wenn die Gesinnung nicht geändert wird, die Bekennen der Sünde, das ist nur eine Vorbereitung. Das ist nur sozusagen eine erste Stufe. Einsehen, ja, ich bin ein Sünder. Weißt du, das Problem ist sehr oft, vor allem bei Kindern, die in eine christliche Familie geboren waren, aufgewachsen sind. Man spricht immer vom Heiligen Gott, man spricht von der Sünde und man weiß, ja, ich bin auch irgendwo eine Sünde und ja, ich brauche auch eine Errettung. Und die kommen in die Gemeinde und möchten sich taufen lassen und bekennen sogar, ich bin ein Sünder, ich glaube an Jesus, aber Buße hat nicht stattgefunden. Diese Änderung unserer Gesinnung hat nicht stattgefunden. Unsere Denkensweise ist nicht anders geworden. So wie bei diesen Pharisäern und Sadduzäern. Die kamen, die wollten sich taufen lassen. Aber er sagte, ihr müsst euch anders denken. Weil Jesus, der wird euch taufen mit dem Heiligen Geist und mit dem Feuer. Da gibt es nur zwei Zustände. Entweder bekommen wir Heiligen Geist oder wir sind verloren. Also Feuer, das ist nicht irgendeine Art des Geistes, der auf uns kommt. Feuer, das ist ein unauslöschliches Feuer. Das ist eine Strafe. Er sagt auch darauf, schon ein Wurfschaufel ist in seiner Hand. Er wird Weizen vom Spreu trennen. Es gibt nur zwei Zustände. Entweder bin ich gerettet, entweder habe ich dieses Metanoia erlebt, oder er wird es trennen. Er wird uns taufen. Entweder bekommen wir Heiligen Geist, wir sind untergetaucht in seinen Geist, oder wir werden untergetaucht ins Feuer. Und deswegen braucht Jesus diese Vorbereitung. Er zeigte der Menschheit, dass wir Sünder sind und wir brauchen eine Errettung. Das ist nur eine Vorstufe. Als Jesus seinen Dienst anfängt, der fängt auch mit diesen Worten, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe gekommen. Er spricht die gleichen Worte, was auch Johannes gesagt hat. Ihr braucht eine Änderung unserer Gesinnung. Paulus schreibt im Römerbrief, stellt euch nicht dieser Welt gleich, Kapitel 12, Vers 2, sondern ändert eure Sinn, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist. Wisst ihr, das ist ein großes Problem. Was Christentum heute haben. Wir sind bereit, unseren Sünden zu akzeptieren. Wir sind bereit, sogar Sünden zu bekennen. So wie dieses König. Wenn wir mit Rücken zur Wand sind und haben keinen Platz mehr, einen Schritt nach hinten zu machen, ja, was soll's? Ja, ich hab's gesündigt. Aber dieses König, der hat keine Reue gezeigt. Er wollte sich, na, ehre mich dann wenigstens von den Ältesten, damit ich mein Gesicht nicht verliere. Die Gesinnung wurde nicht geändert. Er musste anders denken. Er musste denken, ich bin gegen Gott gegangen, ich brauche eine Errettung. Er möchte aber sein Gesicht bewahren von den Menschen. Das kann man so deutlich sehen, manchmal oder bei sehr vielen Menschen und vielleicht auch bei sich selbst. Wie wichtig ist mir, dass ich mein Gesicht nicht verliere. Dass ich möchte, dass ich geehrt werde. Nachher werde ich irgendwie klarkommen mit Gott. Da werde ich schon ihm sagen, Herr, vergib mir. Liebe Geschwister, aber wenn die Gesinnung, wenn unsere Denkensweise nicht geändert wird, sind wir verloren. Metanoia bedeutet Änderung der Gesinnung. Wir müssen anders denken. Buße bekennen und davon zu sprechen, das ist nur eine Vorstufe. Das ist nur eine Vorbereitung. Vorbereitung darauf, dass Messias kommt, dass wir den brauchen. Aber wir müssen anfangen, anders denken. Und Petrus bekennt das und sagte, dein Wort ist das, was wirklich einen Wert hat. Noch in Jesaja 66, Vers 2 spricht Gott, ich sehe aber auf den Elenden und das zerbrochenen Geistes und der sich fürchtet von meinem Wort. Immer wenn wir sein Wort hören, stehen wir vor einem Wall. Wie nehme ich dieses Wort an? Fürchte ich mich von diesem Wort? Prüfe ich mein Leben, ob das stimmt? Und da gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder kommt es zur Reue oder zu einer Verbitterung. Wir stehen heute vom Abendmahl und wir werden gleich diesen Text wieder lesen, der Mensch prüfe aber sich selbst. Und ich möchte, dass wir uns prüfen. Prüfen, ob meine Denkensweise anders geworden ist. Wie nehme ich sein Wort an? Das ist wichtig. Wir leben manchmal in den Sünden und irgendwann wird Sünde ja ein Standard. Vielleicht am Anfang haben wir noch ein bisschen Gewissensbisse, aber irgendwann wird es ruhig. Gewissen hat sich schon daran gewöhnt. Wir müssen prüfen. Wir leben manchmal nicht mit Frieden mit jemandem. Manchmal möge ich irgendeinen nicht. Vielleicht sogar in unserer Gemeinde. Und ich lebe damit. Das ist für mich ganz normal geworden. Irgendwo finde ich, dass das nicht gut ist, aber naja, ich bin halt nicht perfekt. Und wir sehen, wie in dieser Kindergeschichte, aber der macht das und das, aber der macht das und das. Keiner ist hier besser als ich. Und wir vergessen, das geht sich um mich und meine Beziehung mit Gott, nicht um Allgemeinheit. Ich prüfe mein Herz, der Mensch prüfe aber sich selbst. Kann keiner in das Herz eines anderen reinschauen. Er kann kein sehen, aus welchen Motivationen, was bewegt diesen Mensch, damit er das und das tut. Das weiß nur ich selber und Gott. Manchmal weiß ich sogar selber nicht. Warum? Weil ich ganze Jahre versuchte, mein Gewissen zum Schweigen zu bringen. Damit Gewissen mich nicht plagt. Aber Paulus sagt, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert eure Gesinnung, damit wir prüfen können. Können wir prüfen? Sind wir dazu in der Lage zu prüfen, Gottes Wille? Gott, ist das dir wohlgefällig? Das, was ich tue, so wie ich lebe, ist dir das wohlgefällig? Das ist ganz wichtig. Damit wird immer gesagt, wir jagen nach dem Frieden. Haben wir wirklich Frieden mit jedem? Kann ich wirklich mit reinem Herzen jeden Einzelnen umarmen? Vor Gott bezeugen, dass ich dich liebe? Oder habe ich irgendeine Verbitterkeit in einem drin? Und versuche diese Verbitterkeit zum Schweigen zu bringen. Möge Gott uns segnen, wenn wir uns jetzt prüfen. Wir nehmen Zeit dafür, dass wir im Gebet jetzt vor Gott stehen, dass wir unser Herz prüfen und vor Gott öffnen. Dass wir bei Gott bieten, Herr, dein Wort spricht so und so und ich möchte dir treu sein. Schenke mir Buße, schenke mir Reue. Wir können um Buße beten, das ist normal. Paulus sagte in Römer 2, glaube ich, Gottes Gnade leitet dich zur Buße. Auch Buße, das kommt von Gott. Wir sind nicht in der Lage, selbst Buße zu tun. So komisch, wie das klingt. Der Mensch sucht Gott nicht. Schreibt auch Paulus in Römerbrief. So einen Gott, was Bibel uns darstellt, so einen Gott sucht der Mensch nicht. Der Mensch sucht einen Gott, damit ich leben kann, so wie ich das für richtig halte, und Gott muss mich unterstützen und mich segnen in meinem Lebensstil. Aber so einen Gott, der mir vorsagt, was ich zu tun habe, so einen Gott sucht keiner. Und deswegen, das ist auch eine Gnade, die mich zur Buße leitet, die dich zur Buße leitet. Und deswegen, wir können bei Gott um diese Buße beten, flehen, Herr, schenk mir eine Reue, schenk mir Furcht vor deinem Wort, damit ich das mein Leben prüfen kann, damit ich dir gehorsam bin. Gott möge uns segnen, damit wir als Kinder des Reiches nicht hinausgeworfen werden, damit wir dieses Anteil, was wir an Christus bekommen, bis ans Ende festhalten. Amen.